HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes.
Mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen nahmen die Abgeordneten das Verfassungswerk an.
Die Grundrechte müssen das Grundgesetz regieren.
Eine weitere zeitgeistgetriebene Anreichung von Staatszielen oder gar Grundrechten machen das Grundgesetz sicherlich nicht besser.
Mein GG für Recht und Demokratie ist dein GG, egal ob Mensch oder Vieh. Unser GG, vor dem Gesetz sind wir gleich. Ja, den
die Verfassung ist die Grundlage allen staatlichen Handels. Deshalb muss zuallererst sie selbst vom Volke ausgehen, vom Volk in einer Abstimmung angenommen werden.
Das deutsche Volk kann sich wohl sagen, dass die Verfassung Westdeutschland noch lange keine gute Verfassung ist. Aber sie ist eine erträgliche Verfassung, die entwicklungsfähig im Sinne der deutschen, der europäischen Notwendigkeiten ist.
Republik, kein King, keine Queen.
Ist dein
Sozialstaat, warum nach Malle fliehen?
Unser GG.
Vor dem Gesetz sind wir gleich.
Ja, dem GG.
Sind Unterschiede ziemlich gleich.
Wer ein Haus baut, braucht ein Fundament. Wer eine Demokratie baut, ebenso. Und das sollte das Grundgesetz werden. Das Fundament inmitten einer politischen, moralischen und buchstäblichen Trümmerlandschaft. Auf den Tag genau 4 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation wurde es im Parlamentarischen Rat beschlossen. Und so ist es von seiner Essenz her auch zu verstehen als Anti-Verfassung zu Weimar und der Nazi-Diktatur. Unter den 70 Gründungsmüttern und Vätern, die es im Auftrag und unter ständiger Beobachtung der Alliierten verfassten, waren so viele Widerstandskämpfer wie nie wieder in einem deutschen Parlament. Angetrieben von einer heiligen Nüchternheit, wie Theodor Heuss sagte, gegenüber der Wirklichkeit illusionslos geworden, aber dennoch vereint im Glauben an eine innere Würde ihrer Mission. Morgen vor 70 Jahren wurde das Grundgesetz für den sogenannten Weststaat erlassen. Es sollte ein Provisorium sein, aber das Haus stand fest, jahrzehntelang. Ein Glücksfall für die Demokratie, wie viele sagen. Tatsächlich hat aber auch das Grundgesetz Glück gehabt, denn extreme Krisen blieben ihm erspart. Braucht der Neubau nun 70 Jahre später Reparaturen oder gar eine Generalüberholung? Ist das Grundgesetz noch wehrhaft angesichts einer Demokratie, die ihrerseits immer fragiler wird? Oder stiftet es gerade Sicherheit in unklaren Zeiten als Rückgrat der Republik und moralischer Kompass? HR2 Kultur, der Tag, worauf wir bauen. 70 Jahre Grundgesetz haben wir heute getitelt und beginnen diese Sendung gewissermaßen mit dem Richtfest.
66 Männer und 4 Frauen gehörten dem Parlamentarischen Rat an. Das Radio war zu Beginn der ersten Sitzung dabei.
Eben füllen sich die langen Bänke mit den dazugehörigen parlamentarischen Mitgliedern, Pressevertretern, Beobachtern, Gästen und so weiter. Die Scheinwerfer der Wochenschau flammen jetzt auf. Und wir warten jetzt zunächst auf die Wahl des Präsidenten.
Konrad Adenauer wurde zum Präsidenten gewählt. Da die Einheit Deutschlands nicht herzustellen war, wurde statt einer Verfassung ein Grundgesetz als Provisorium erarbeitet und die Wiedervereinigung als Ziel in die Präambel aufgenommen. In 2-wöchiger Beratung in Herrenchiemsee entstand der Grundgesetzentwurf mit 5 Kernpunkten. Föderaler Staatsaufbau, keine Volksbegehren, unabänderliche Grundrechte, ein politisch neutraler Bundespräsident und eine starke Regierung. Den 4 Frauen im Parlamentarischen Rat fehlte ein wesentlicher Punkt im neuen Grundgesetz, die Gleichberechtigung der Frauen. Eine von ihnen, die Notarin Elisabeth Selbert aus Kassel, sorgte für Aufruhr. Sie forderte die deutschen Frauen auf, in Briefen an den Parlamentarischen Rat die Gleichberechtigung zu verlangen.
Damals kamen körbeweise Protestschreiben etwa um die Weihnachtszeit 1948 im Rat an, darunter, ich glaube, 60.000 Metallarbeiterinnen, die dann verlangten, dass meine Formulierung akzeptiert wurde. Das hat natürlich dann eingeschlagen wie ein revolutionärer Akt.
Elisabeth Selbert kämpfte und setzte sich durch, wie in ihrer Rede 1949 deutlich wurde.
Mein Kampf im neuen staatlichen Leben und ganz besonders bei der Schaffung dieser Verfassung galt daher ganz bewusst der Reform des Familienrechts. Und diese haben wir durch die neue Verfassung nunmehr ausgelöst.
Der Parlamentarische Rat verabschiedete im Mai 1949 das Grundgesetz.
Mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen nahmen die Abgeordneten das Verfassungswerk an.
Mit der Unterzeichnung begann der politische Weg der Bundesrepublik Deutschland. Die DDR verabschiedete wenige Monate später eine eigene Verfassung. Das Grundgesetz wurde mit der Verkündung durch Konrad Adenauer am 23. Mai 1949 rechtskräftig.
Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge.
Jörg Riemenschneider. Inzwischen ist Deutschland unter dieser Fahne wieder vereint, auch unter dem Grundgesetz, das absichtlich nicht Verfassung genannt wurde, um den Eindruck zu vermeiden, in Bonn sei die Teilung Deutschlands beschlossen worden. Es wurde eben auch nicht, wie von den Alliierten eigentlich gefordert, von einer verfassungsgebenden Versammlung erarbeitet, sondern nur vom Parlamentarischen Rat, von dem wir eben gehört haben. Das waren Abgeordnete, die von den jeweiligen Parlamenten der 11 westdeutschen Länder gewählt und entsandt worden waren. Sie hatten in den 8 Monaten ihrer Arbeit am Grundgesetz erregte Debatten geführt, alles reingegeben für eine Ordnung im Land, mit der ihrerseits auch demokratische Ordnung verordnet werden sollte. Aber auch 2 Jahre später, 1951, bekannten sich nur 2% der Deutschen zum Grundgesetz. Es galt als schwach, als bloßer Notbau, dem kaum jemand eine große Zukunft zutraute. Erstaunlich deshalb, wie das Grundgesetz dieser Tage gefeiert wird. Morgen gibt es große Partys in Karlsruhe und Berlin. Das Grundgesetz wurde von Schauspielern eingelesen, es wurde verfilmt und es gibt es als prächtiges Magazin gedruckt, auf edlem Papier herausgegeben vom Sportjournalisten Oliver Wurm. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Wurm, das Grundgesetz, das bekommt man kostenlos im Internet. Es gibt den Text als App. Man kann ihn gedruckt bei der Bundeszentrale bestellen. Also warum Ihr Magazin?
All das habe ich gemacht. Ich war so begeistert, als ich vor 1,5 Jahren mal wieder auf die Texte des Grundgesetzes gestoßen bin und habe genau das gemacht. Ich habe mir ein kostenloses Exemplar bestellt und saß dann zu Hause mit meinen Ende 40 und Kontaktlinsen und wollte in diesem kleinen Heft, was man da ja gratis zugeschickt kriegt, ein bisschen lesen. Kleine Schrift, ganz dünnes Papier und dann diese Sätze. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zensur findet nicht statt. Also ganz große Inhalte, aber um mal ein bisschen damit zu spielen, unwürdig aus meiner Sicht, so als Magazinmacher, unwürdig verpackt. Und ich dachte mir, diese großen Sätze, die brauchen eine Bühne, auf die wir sie stellen. Und dann haben wir uns dran gesetzt und haben erstmal ausprobiert, ob das überhaupt funktioniert. Und als die ersten Layouts fertig waren, wo wir gesagt haben, wir wollen das Ganze lesbarer gestalten, typografisch aufregend gestalten, ja, ein bisschen eine neue Lust auf die Verfassung wecken, da waren wir dann so optimistisch und haben 100.000 Hefte gedruckt und haben die an Kiosk gelegt. Und wie man heute sieht, mit großem Erfolg.
Die Süddeutsche schreibt über ihr Magazin, das sei Haute Couture für die Verfassung. Sie also sagen, die braucht frischen Glanz.
Über diese Überschrift habe ich mich natürlich besonders gefreut, weil wenn man sowas rausbringt, dann weiß man ja nicht, wie die Leute reagieren. Und den Artikel, auf den Sie jetzt Referenz nehmen, der ist ja von Heribert Prantl. Und da weiß man, das ist einer der Journalisten, die Sie in dieser Verfassung natürlich am besten auskennen. Ich glaube, ist er nicht sogar Richter oder hat auf jeden Fall Jura studiert.
Jurist. Wir werden heute Abend auch noch mit ihm sprechen.
Wunderbar. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und vielleicht diese Anekdote, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Heribert Prantl hat in seinem Artikel dann einen einzigen Kritikpunkt nur gehabt. Er hat damals gesagt, das sei alles ein Hammer, auf die Typo sozusagen bezogen, aber Artikel 19 Absatz 4, das sei für ihn ein wichtiger Satz der Verfassung, der sei bei mir von der Größe her, von der reinen Darstellung, nur ein Hämmerchen. Was haben wir gemacht im ersten Nachdruck? Wir haben eine Heribert-Prantl-Ausgabe quasi daraus gemacht und haben diesen Satz richtig groß gestaltet. Das heißt auch, der Text lebt bei uns auch. Das ist ein weiteres Angebot, einfach sich mit dem Grundgesetz auseinanderzusetzen.
Auf dem Titel des Magazins steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja gewissermaßen der Fernartikel der Deutschen. Sie haben den Satz gerahmt, der ist umgeben von einem dünnen roten Kasten, das gehalten von zwei ebenso dünnen Diagonalen. Was ist der Gedanke dahinter?
Da bin ich mal ganz ehrlich zu Ihnen. Wenn man so ein Heft fertig hat, dann baut man sich sehr, sehr viele verschiedene Cover-Varianten. Der Designer Andreas Vollerich hatte da bestimmt 8 oder 9 richtig schöne Titelbilder gestaltet und wir haben uns die alle angeguckt und irgendwie sagte mein Bauchgefühl, dass dieser, der sehr unaufgeregt ist, der eigentlich nicht verkäuferisch wirkt, der am Kiosk eigentlich dadurch schon einen Startnachteil hat, den wir bewusst in Kauf genommen haben, der hat mich am meisten angesprochen, weil ich sagte so zu Andreas, schau mal, wir haben den Artikel 1, den ersten Satz, in den Mittelpunkt gestellt. Das ist das, was wir wollten. Wir haben ihn dann durch dieses Quadrat, was Sie beschrieben haben, geschützt. Und dann hängen da diese beiden roten Linien. Und ich habe da rein interpretiert, es ist ja manchmal auch so, dass dieser Artikel am seidenen Faden hängt. Und vielleicht geht es auch darum, diese feinen Fäden wieder zu dicken Kordeln zu spinnen. Und wir standen vor diesem Coverentwurf und haben uns beide angeguckt und haben gesagt, wenn wir es uns vorher so überlegt hätten, wäre das das ideale Titelbild und dann haben wir es gewählt.
Der Text wiederum ist pures Gold, haben Sie einmal gesagt. Was fasziniert Sie daran?
Pures Gold, das war eine meiner ersten Antworten in einem meiner ersten Interviews, glaube ich. Und das liegt einfach daran, da bin ich auch ehrlich zu Ihnen, ich musste auch erstmal eine Sprache finden. Das heißt, ich habe mich am Anfang auch bei Zitaten über das Grundgesetz von anderen Leuten, die das so genannt haben, auch bedient und habe mich da so ein bisschen durchgeschlängelt. Aber in den letzten 1,5 Jahren, wo ich mich mit diesen Texten intensiver befasst habe, bin ich tatsächlich auch so eine Art Verfassungspatriot geworden und verstehe jetzt auch besser, wie das alles ineinander wirkt, wie klug das eigentlich aufgebaut ist, wie die Wirkmacht der einzelnen Artikel quasi, ja, sich gegenseitig einerseits beschränken, auf der anderen Seite sich gegenseitig ermöglichen und das alles hinzukriegen unter diesen, Sie hatten das ja eingangs auch mit den schönen O-Tonen, wo ich fast schon wieder eine Gänsehaut hatte hier beim Zuhören. Sie haben das ja auch schön zusammengefasst und skizziert, wie das Ganze entstanden ist, unter welchen Umständen, zu welcher Zeit. Und das so zu schaffen, das ist schon ein ganz großer Wurf, das ist brillant. Und heute würde ich auch sagen, ja, das ist pures Gold. Aber heute sage ich es aus Überzeugung, damals so ein bisschen aus einer sprachlichen Not heraus.
Das heißt, was hat denn diese monatelange Beschäftigung mit dem Grundgesetz mit Ihnen gemacht?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, als ich begann darin zu lesen, da musste ich überlegen, ob ich es überhaupt jemals gelesen hatte. Und ich kam eigentlich zu der Erkenntnis, nein. Also ich habe zwar auch Abitur gemacht und hatte sogar Politik im Abitur und Deutschleistung. Und man hat sicherlich mal den einen oder anderen Artikel auch mal im Schulunterricht durchgenommen. Aber mal so eine ganze Verfassung, das ganze Grundgesetz in Gänze auf sich wirken zu lassen, in den einzelnen Kapiteln auch einzutauchen und zu verstehen, auch da muss man vielleicht auch ein gewisses Alter erstmal erreichen, zu verstehen, was uns da eigentlich geschenkt wurde. Also beispielsweise Kapitel 10a. Da geht es ja ganz nüchtern um den Verteidigungsfall. Was passiert, wenn das Gebiet der Bundesrepublik mit Waffengewalt angegriffen wird? So, und dann fällt mir nicht in diesem Moment ein, dass wir in Frieden leben, aber es wird einem nochmal bewusst, dass wir seit 7 Jahrzehnten einfach in friedlichen Deutschland leben und so, wie es in der Präambel beschrieben wird. Also in einem friedlichen Deutschland, in einem vereinten Europa. Also dieses ganze Visionäre, dieses Ideal eines Landes, was skizziert wird, haben wir meines Erachtens in vielen, vielen Punkten ja auch erreicht. Und da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein.
Die erste Auflage im November letzten Jahres lag bei 100.000 Exemplaren. Jetzt im Mai wurde schon zum dritten Mal nachgedruckt. Zwischendurch lagen Sie mit dem Magazin bei Amazon auf Platz 1 aller bestellten Buchartikel. Also der Text scheint unheimlich zu interessieren. Welches Bedürfnis stellen Sie da?
Das ist tatsächlich eine Frage, auf die ich auch noch nicht so eine richtige Antwort gefunden habe, weil die Reaktionen so unterschiedlich sind. Mich ruft eine Oma aus Berlin an und sagt, sie braucht 8 Grundgesetze. Ich sage, was wollen Sie denn um Gottes Willen mit 8 Grundgesetzen? Da sagt sie, naja, sie hat 8 Enkel und sie möchte gerne jedem ihrer Enkel eine Verfassung schenken. Mit der Begründung, die sie hinterher schob, die Oma, die ist irgendwann weg. Aber das Grundgesetz, das bleibt. Das ist eine schöne Erinnerung an Oma. So, die hatte kaum aufgelegt, da ruft eine Studentin, Jurastudentin aus Münster an. Einen Tag später habe ich mein Patenkind getroffen, der ist Sänger in einer Rockband. Und plötzlich liest er mit seinen Freunden das Grundgesetz. Also irgendwie, glaube ich, haben wir es geschafft, das Grundgesetz einfach auf die Agenda zu setzen. Ich glaube, das ist gar nicht so das totale Bedürfnis ist der Leute, jetzt das Grundgesetz komplett zu lesen. Aber dadurch, dass wir so ein Thema daraus gemacht haben, so ein Agenda-Setting, beschäftigen sie sich damit. Und dann im zweiten Schritt merken sie plötzlich, Moment, das sind ja wunderbare Wertvorstellungen, die hier skizziert werden. Das sind ja auch Leitplanken, vielleicht in einer Zeit, wo es populistisch wird, von links wie von rechts, und wo man vielleicht auch Orientierung braucht. Und ich glaube wirklich, gerade die 19 Grundrechte sind eine wunderbare Orientierung in diesen Zeiten und auch, glaube ich, ja, auch in Zukunft.
Oliver Wurm, Herausgeber des Grundgesetzmagazins. Vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, worauf wir bauen. 70 Jahre Grundgesetz, unser Thema heute Abend. Die Verfasser wollten vor allen Dingen Freiheit. In der am 23. Mai 1949 proklamierten Fassung des Grundgesetzes kommt dieser Begriff Freiheit alleine 36 Mal vor. Heute könnte man fragen, ist die Freiheit tatsächlich noch so ein hohes Gut oder wurde sie inzwischen überholt und auch eingeschränkt von der Sicherheit? Ein Beispiel, das zeigen soll, dass Gesetze, auch das Grundgesetz, überarbeitet, dem Zeitgeist angepasst und modelliert werden. Es kommt also mit der Zeit etwas Neues dabei raus, wie auch bei Peter Handke in die drei Lesungen des Gesetzes. Hier die erste Fassung, die erste Lesung.
Jeder Staatsbürger hat das Recht, Beifall, seine Persönlichkeit frei zu entfalten, Beifall. Insbesondere hat er das Recht auf Arbeit, Beifall, Freizeit, Beifall, Freizügigkeit, Beifall, Bildung, Beifall, Versammlung, Beifall sowie auf Unantastbarkeit der Person. Starker Beifall.
Peter Handke, die drei Lesungen des Gesetzes. An späterer Stelle hören wir, was daraus wird. Schauen wir nun noch mal genauer auf den Inhalt des Grundgesetzes. Es besteht, grob gesagt, aus zwei Teilen. Da sind die eben schon angesprochenen ersten 19 Artikel. Sie enthalten die Grundrechte des Bürgers gegen den Staat. Also Menschenwürde, Gleichheit, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Demokratie, Rechtsstaat und die Festlegung als Sozialstaat. Danach geht es im Grundgesetz eigentlich nur noch um das Binnenleben des Staats, das Verhältnis von Regierung und Parlament, die Rechte der Opposition und das Zusammenspiel von Bund und Ländern. Zu diesem zweiten Teil gehört auch ein Artikel, der Artikel 65, der vergangenes Jahr im Asylstreit der Union einige Prominenz zurückgewonnen hat. Ein Artikel, der niemals voll ausgenutzt wurde, dessen Anwendung Kanzlerin Merkel letzten Sommer allerdings etliche Male androhte.
Zwischen Gerhard Schröder und Joschka Fischer war die Sache klar.
Wie ich ihn kenne, ist die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers mit dem Satz zusammenzufassen, der Kanzler macht alles,
frotzelte der Grüne über seinen künftigen Chef von der SPD.
Und auf der Grundlage wird es auch eine gute Zusammenarbeit geben, auch in der Außenpolitik.
Das war im Herbst 98. Schröder und Fischer stellten ihren rot-grünen Koalitionsvertrag vor und beantworteten launig die Machtfrage, die eigentlich keine war. Denn mit 40,9% für die SPD und 6,7% für die Grünen war klar, wer Koch, wer Kellner war. So wie es Artikel 65 des Grundgesetzes eben formuliert.
Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.
Das klingt stark. Einer, die weibliche Form gibt es im Grundgesetz nicht, einer sagt, wo es lang geht und steht dafür gerade. Eine sehr hierarchische Vorstellung von Politik, denn so von oben nach unten kann sie in der Welt der Parteien und Koalitionen gar nicht funktionieren. Das wusste Gerhard Schröder schon, bevor er überhaupt vereidigt war.
Wenn die Richtlinienkompetenz faktisch ausgeübt werden muss, dann ist die Koalition in Schwierigkeiten.
Eine Einschätzung, die Kanzler vor ihm und nach ihm teilten. Helmut Schmidt zum Beispiel legte Wert darauf, von der Richtlinienkompetenz nie Gebrauch gemacht zu haben. Und Helmut Kohl, der als CDU-Kanzler immer wieder Autoritätsprobleme mit der FDP hatte, meinte einmal:
Die Richtlinienkompetenz liegt beim Bundeskanzler. Die muss ich nicht jeden Tag so erneut bekräftigen.
Was hätte er denn auch tun sollen? Denn so stark ist der Kanzler gar nicht. Artikel 65 geht nämlich noch weiter.
Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung.
Was das im Konfliktfall bedeutet, war vorigen Sommer zu sehen. Innenminister Seehofer von der CSU wollte im Alleingang Flüchtlinge an der bayerischen Grenze zurückweisen. Kanzlerin Merkel von der CDU wollte das partout nicht. Der Konflikt steigerte sich so sehr, dass Merkel schließlich die Chefinnenkarte zog.
Wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz.
Ein ungewöhnlicher Schritt, befand Seehofer und konterte:
Wenn sie es denn machen möchte, soll sie es tun. Und dann werden wir sehen, dass es schwierig wird.
Merkel hätte ihn rauswerfen können, aber das wäre das Ende ihrer Regierung gewesen. Die Richtlinienkompetenz ist also ein Führungsinstrument, das höchstens mal erwähnt, besser aber nie angewandt wird. Das passt gut zu einer Angela Merkel, die vom Ende her denkt.
Mein Prinzip ist nicht basta, sondern mein Prinzip ist nachdenken, beraten und dann entscheiden.
Doch auch Merkel hatte ihre Basta-Momente, in denen sie allein bestimmte, wo es lang geht. Die Rettungspakete für Griechenland, der Atomausstieg, die Flüchtlingskrise. In diesen Situationen hat Merkel ihre Richtlinienkompetenz sehr wohl genutzt. Sie hat entschieden und die Richtung der Politik bestimmt. Ganz im Sinne von Artikel 65.
Ein Artikel, der aber, wie wir gehört haben, Interpretationsspielraum durchaus zulässt. Denn auch wenn die Richtlinien der Kanzlerin laut Grundgesetz und Geschäftsordnung der Bundesregierung für die Bundesminister verbindlich sind, so ist da doch dieses Spannungsverhältnis, diese Ambivalenz. Denn gleichzeitig glaubte letzten Sommer ja auch Seehofer, das Grundgesetz für sich reklamieren zu können. Schließlich sei er als Innenminister geradezu verfassungsrechtlich dazu verpflichtet, die deutschen Grenzen zu schützen, also auch die Kontrolle der Einreise. Der Richtlinienkompetenz zu folgen, sei damit sogar verfassungswidrig, so Seehofers Logik. Günter Banners war viele Jahre lang für die Frankfurter Allgemeine politischer Berichterstatter in Bonn und dann in Berlin. Er hat kurze Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Parlamentsredaktion der FAZ ein Buch vorgelegt mit dem Titel Machtverschiebung, wie die Berliner Republik unsere Politik verändert hat. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Banners, in diesem Buch geht es um die Veränderungen der Bonner zur Berliner Republik. Sie widmen sich darin aber auch der Frage der Richtlinienkompetenz. Was sind diese Richtlinien überhaupt? Sowas wie politische Leitentscheidungen?
Ja, selbst der Begriff Richtlinie ist ja interpretationsbedürftig. Man kann sagen, es geht um die Grundsätze einer Regierungsarbeit. Man kann auch sagen, es geht um einzelne Vorhaben, wenn sie für besonders wichtig erachtet werden. Also auch das ist interpretationsbedürftig.
Gleichzeitig heißt es im Grundgesetz aber, jeder Bundesminister leitet seinen Geschäftsbereich selbstständig und in eigener Verantwortung. Und das heißt auch im Koalitionsvertrag dann wiederum, keine Seite wird bei Meinungsverschiedenheiten überstimmt. Was ist diese Richtlinienkompetenz dann in der Realität wert?
Sie ist relativ wenig wert. Also man muss allerdings sagen, dass auch im Grundgesetz steht, dass die Bundesminister ihren Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung leiten, innerhalb der Richtlinien der Bundesregierung. Aber im Grundgesetz selber sind dann schon Einschränkungen enthalten. Zum Beispiel bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung und nicht der Bundeskanzler, muss man hinzufügen. Ein Bundeskanzler, Bundeskanzlerin kann zum Beispiel auch nicht die Bundesminister selbstständig ernennen, aus eigener Hoheit quasi, sondern er ist angewiesen auf die Zustimmung der Koalitionsparteien. Und in den Koalitionsverträgen ist im Schlusskapitel Arbeitsweise der Bundesregierung jeweils enthalten, die Verteilung der Bundesministerien auf die Koalitionsparteien. Und da steht dann drin, den Bundeskanzler stellt die CDU, den Außenminister die SPD oder die FDP. Und so sind alle Bundesministerien durchdekliniert. Es gab eine interessante Veränderung, nachdem Horst Seehofer in Bayern Ministerpräsident geworden war und eine Landtagswahl gewonnen hatte und damit sehr mächtig geworden war, setzte er im nächsten Koalitionsvertrag durch, dass die CSU als eigenständige Partei bei der Auflistung der Verteilung der Bundesministerien selbst erwähnt wurde. Also bis dahin hieß es, beispielsweise das Bundesinnenministerium wird von CDU-CSU gestellt und seit Seehofers Machterweiterung steht drin, ein Bundesministerium wird von der CSU geführt. Das schränkte die Mitwirkung und die Richtlinienkompetenz, wenn man so will, der Bundeskanzlerin ein, CDU-Bundeskanzlerin ein, die bis dahin ja immerhin noch mitreden konnte bei der Benennung der CDU-CSU-Minister. Und das ist nun nicht mehr der Fall. nämlich die CSU bestimmt ihre eigenen Bundesminister selbst, also beispielsweise den Bundesinnenminister.
Da ist ja dieser Unionsmachtkampf schon angelegt und es folgte dann der Sommer des Missvergnügens, wie Sie in Ihrem Buch formulieren. Der zeigt ja einen Widerspruch auf, der offenbar ganz typisch ist fürs Grundgesetz. An vielen Stellen haben sich die Verfasser kurz gefasst. Das heißt, sie geben dem Gesetzgeber nur einen Rahmen vor, einen verlässlichen Rahmen, der gleichzeitig flexibel genug ist für Veränderungen und Interpretationen, aber der eben auch keine klare Vorgabe liefert. Ist das eine Schwäche des Grundgesetzes?
Das würde ich nicht sagen. Das Grundgesetz stellt einen Rahmen dar, einen politischen Rahmen dar, in diesem Falle der Artikel 62 folgende, der dann gefüllt werden muss. Und diese Füllung dieses Rahmens ist abhängig von der Macht, vom Einfluss der einzelnen Parteien, von der Größe der Parteien und natürlich auch von der Handlungsfähigkeit ihrer Führungen. Es ist ja eben schon erwähnt worden, dass ehedem beim Beginn der rot-grünen Koalition die SPD bei 40% gelegen hatte und die Grünen als kleinerer Koalitionspartner bei 6%. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu heute, wo eben die CDU, CSU nur noch 30% der Stimmen bekommen hatte.
Wenn wir in die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes schauen, dann sollte ja nach der verheerenden Machtfülle des Reichspräsidenten in der Weimarer Republik dieser gerade in seiner Macht beschnitten werden. Das Elend der in 13 Jahren verbrauchten 20 Reichsregierungen war der Mann das Beispiel. Deswegen sollte dann eben der Kanzler zur dominierenden Figur werden. Deshalb ja eben auch die Richtlinienkompetenz. Es wird auch gerne geschrieben, Merkel sei die mächtigste Frau der Welt. Das folgt ja diesem Geist. Stimmt das dann überhaupt?
Das war je nach Situation anders. Es gab Phasen der Bundeskanzlerin Angela Merkel, in denen sie tatsächlich einen großen Einfluss hatte und bestimmte auch Einfluss hatte international und in der Europäischen Union. Doch dies hat schrittweise nachgelassen und vor allen Dingen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, der sogenannten Flüchtlingskrise, machten ja die anderen europäischen Nationen innerhalb der EU nicht mit. Das heißt, Merkel verlor seit Herbst 2015 international an Einfluss und war mithin nicht mehr die mächtigste Frau der Welt und hat meines Wissens seither auch nicht mehr diesen Titel von amerikanischen Zeitschriften bekommen.
Das Grundgesetz hat eine Kanzlerdemokratie gewollt. Wir haben jetzt gehört, Merkel ist da durchaus auch beschnitten. Das heißt, im Grunde berührt es einen Widerspruch zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit?
Das kann man so sagen. Wobei auch das Grundgesetz dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin ja nicht eine Allmacht zuweist. Auch der Bundeskanzler kann nicht alleine bestimmen, was im Bundeskabinett geschieht. Den Hinweis darauf, dass bei Streitigkeiten zwischen den Bundesministern nicht der Bundeskanzler entscheidet, sondern die Bundesregierung. Und das ist ja schon dann eine Einschränkung der Richtlinienkompetenz.
Sie schreiben, Verfassung und Verfassungswirklichkeit sind die Schwestern von Macht und Ohnmacht. Wie meinen Sie das?
Das ist ein Kanzler wird zunächst einmal als mächtig angesehen. Er ist quasi vom Volk gewählt, jedenfalls seine Partei wurde zur Kanzlerpartei bestimmt. Das gibt ihm eine große Machtfülle. Zugleich aber ist er angewiesen, seit vielen, vielen Jahren mittlerweile, auf Koalitionspartner, sodass das Grundgesetz, und da muss ich sagen, klugerweise, die verschiedenen Facetten einer politischen Entwicklung umfasst, also auch eine absolute Mehrheit umfasst, bei der natürlich ein Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen kann, aber nicht als Kanzler, sondern eben als Parteivorsitzender, Konrad Adenauer etwa, war das der Fall, während in anderen Situationen der Kanzler eben eingeschränkt ist mit seiner Machtfülle. Wichtig war im Vergleich zur Weimarer Verfassung und Weimarer Republik, dass eben die Macht des Reichspräsidenten damals eingeschränkt wurde. Also der Reichspräsident konnte ja, wie Sie eben sagten, das Parlament auflösen. Das kann der Bundeskanzler aus eigener Hoheit nicht und der Bundespräsident sowieso nicht.
Günter Banners, er hat das Buch geschrieben, Machtverschiebung, wie die Berliner Republik unsere Politik verändert hat, erschienen bei Propyläen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Anspruch und Wirklichkeit, Anfangsidee und Aushöhlung, ein Prozess, den Peter Handke beschreibt. Zur ersten Lesung des Gesetzes hat er uns vorhin schon mitgenommen. Hören wir nun, wie die Proklamation in der zweiten Runde aufgenommen wird.
Jeder Staatsbürger hat das Recht, Beifall, im Rahmen der Gesetze seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Rufe hört, hört. Insbesondere hat er das Recht auf Arbeit entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen. Unruhe, Beifall. Auf Freizeit nach Maßgabe seiner gesellschaftlich notwendigen Arbeitskraft. Zischen, Beifall. Amüsiertes Lachen, Unruhe. Auf Freizügigkeit, ausgenommen die Fälle, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden, schwacher Beifall, höhnisches Lachen, Scharren, Unruhe. Auf Bildung, soweit die ökonomischen Verhältnisse sie sowohl zulassen als auch nötig machen, starke Unruhe, Murren, unverständliche Zwischenrufe, Türen schlagen, höhnischer Beifall. Auf Versammlung nach Maßgabe der Unterstützung der Interessen der Mitglieder der Allgemeinheit, Pultdecke schlagen, Pfeifen, allgemeine Unruhe, Lärm, vereinzelte Bravo-Rufe, Protestklatschen, Rufe wie endlich oder ja, das hat uns noch gefehlt, Trampeln, Gebrüll, Platzen von Papiertüten sowie auf Unantastbarkeit der Person, Unruhe und höhnischer Beifall.
Aus Peter Handkes Gedichtband Die Innenwelt, der Außenwelt, der Innenwelt, erschienen 1969 bei Suhrkamp. Wir haben vorhin beim Magazinmacher Oliver Wurm gehört, wie das Grundgesetz begeistern kann. Heute noch oder heute wieder oder gerade heute. Das hat Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten aber nicht davon abgehalten, diese klare, luzide, prägnante, präzise Sprache des Grundgesetzes zu durchbrechen, immer mehr in dieses Grundgesetz reinzupacken, lange Bandwurmsätze in einem Bürokratendeutsch, das allen Eventualitäten und Einsprüchen vorbeugt. Sollte. Entsprechend ist das Grundgesetz heute doppelt so umfangreich wie die ursprüngliche Version, der Asylartikel 16a sogar 40 Mal so lang wie sein Vorgänger. Und immer wieder sind da Änderungswünsche, zum Beispiel der Vorschlag, den Artikel 6 anders zu fassen und explizit Kinderrechte aufzunehmen. Gehören die da rein? Über diese Debatte Roswitha Böhm.
Mehr als 60 Mal ist das Grundgesetz seit seinem Bestehen geändert worden. Eine lebende Verfassung hat es Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion, in der Bundestagsdebatte zu 70 Jahren Grundgesetz genannt. Er meinte aber auch,
eine weitere zeitgeistgetriebene Anreichung von Staatszielen oder gar Grundrechten machen das Grundgesetz sicherlich nicht besser.
Es hat aber auch noch Platz, Herr Brinkhaus, für einen weiteren schönen, klaren Satz, zum Beispiel zu Kinderrechten im Grundgesetz.
Reagierte darauf Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzende der SPD. Tatsächlich will die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorlegen. Der könnte trotz der notwendigen Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat gute Chancen haben. Denn auch aus den Reihen der Opposition gibt es viel Unterstützung für den Vorstoß.
Ich glaube, dass es politisch ganz wichtig ist, die Kinderrechte ausdrücklich ins Grundgesetz aufzunehmen, weil Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und nicht einfach nur mitgedacht werden dürfen,
sagt die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion Katja Dörner. Zustimmung kommt auch vom Fraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch.
Ich bin ein Gegner davon, dass man alles sofort in den Verfassungsrang hebt. Aber was das Thema Kinder und Kinderrechte betrifft, vertrete ich eine andere Meinung.
Katja Suding, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, kann sich in der Verfassung verankerte Kinderrechte prinzipiell vorstellen. Aber nur, wenn dadurch Elternrechte nicht geschwächt würden.
Es muss so sein, dass der Staat nur in letzter Konsequenz, wenn das Wohl der Kinder gefährdet ist, eingreifen darf.
Komplett anders beurteilt die AfD-Fraktion die Pläne. Sie lehnt die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ab. Geht es nach der SPD, könnten die Kinderrechte bald dort auftauchen, wo bereits Elternrechte festgeschrieben sind. In Artikel 6. Da heißt es unter Absatz 2, dass Eltern das Recht, aber auch die Pflicht haben, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Kinder würden dort aber nur als Objekt behandelt, nicht als Subjekt, meint Katja Mast, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD.
In der konkreten Abwägung im Alltag von Gerichten, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Jugendämtern, von Erzieherinnen und Erziehern, spielt natürlich auch das Grundgesetz eine Rolle. Und dann heißt es immer, Elternrechte stehen drin, Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz.
SPD und Union hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, das anzugehen. Konkret soll das Kindeswohl in die Verfassung aufgenommen werden. Auch ein Recht auf Beteiligung von Kindern ist geplant, mit dem Ziel, dass ihre Meinungen und Interessen bei politischen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Die Unionsfraktion hatte sich lange gegen die Aufnahme von Kinderrechten gewehrt. Doch jetzt habe man sich aufeinander zubewegt, meint Nadine Schön, Vize-Fraktionschefin der Union.
Wenn ich sehe, dass heute noch geklagt wird gegen den Lärm an Kinderspielplätzen, dann haben wir offensichtlich ein gesellschaftliches Problem. Und wenn wir ein kinder- und familienfreundliches Land werden wollen, dann muss sich da einfach etwas in den Köpfen ändern. Da kann ein Kindergrundrecht helfen.
Es sieht so aus, als gäbe es heute weitgehend Einigkeit in der Debatte um die Kindergrundrechte. Und das knapp 30 Jahre, nachdem Deutschland die UN-Kinderrechtskonventionen unterschrieben hat.
Nun könnte man in das Grundgesetz ja vieles reinschreiben, weil es wünschenswert und wichtig ist, weil es fehlt, weil die Menschen 1949 ganz andere Sorgen plagten als uns heute. Sie hatten kein Dach über dem Kopf, sie mussten sich ein neues Zuhause suchen. Alleine auf dem Gebiet, das später Baden-Württemberg werden sollte, waren 1949 so viele Flüchtlinge und Vertriebene unterwegs, wie bei uns im Jahr 2015 ins Land kamen. Migration ist aber im Grundgesetz, abgesehen vom Asylgrundrecht, überhaupt kein Verfassungsthema. Auch Nachhaltigkeit als Staatsziel könnte man reinschreiben oder Deutsch als Staatssprache, wie das die CDU mal auf einem Parteitag beschlossen hat, oder die Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Heribert Prantl ist Jurist und Journalist, mehr als 30 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, davon etlichen Jahre an deren Spitze gewesen, hat das Buch geschrieben, Glanz und Elend der Grundrechte, 12 Sterne für das Grundgesetz. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirou.
Herr Prantl, wenn man jetzt erstmal damit anfängt, mit dem Reinschreiben, Rumschreiben, wo hört man da wieder auf? Wer gewichtet, was exemplarisch gültig ist und auch nicht zum Beispiel einfach durch ein Gesetz geregelt werden könnte?
Man muss die wirklich ganz wichtigen Dinge im Grundgesetz regeln. Das Grundgesetz ist das A und O der Gesellschaft, das A und O des Staates, der Alltagsbegleiter der Menschen. Da stehen die Grundsätze drin, die sich jeder merken kann, die sich jeder merken muss und die für das Leben, für das Alltagsleben, für das Gesellschaftsleben, für das Staatsleben wichtig sind. Nun hat man vor 70 Jahren sehr reduziert die Grundrechte formuliert. Man hat ganz wenig im sozialen Bereich formuliert. Die sozialen Grundrechte sind ganz, ganz zurückhaltend. Freiheitsrechte waren damals wichtig. Nach der Zeit der Unfreiheit, die Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, die Berufsfreiheit, all die Freiheitsrechte standen im Vordergrund. Und das war nicht schlecht so. Aber ich denke, im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat man doch gemerkt, dass die Menschen auch soziale Grundrechte brauchen. Und die würde ich schon als Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz hineinschreiben wollen. Wir haben Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist ein großer Satz, der wenig beachtet worden ist, aber damit endet es schon. Da ist das Grundgesetz sehr zurückhaltend und diese Zurückhaltung könnte man schon aufgeben, gerade dann, wenn wir die europäische Grundrechtecharta betrachten. Da ist ja, das sind die Grundrechte etwas weiter und ich glaube auch, etwas praktischer formuliert.
Aber insgesamt würden Sie sagen, die Staatsziele nicht riesen aufweiten, aufblasen, überdehnen. Aber was Ihnen schon wichtig wäre, das sind plebiszitäre Elemente. Sie sind ein Freund von Volksbegehren, Volksentscheiden, die das Grundgesetz überhaupt nicht kennt und vorsieht. Dass die dort fehlen, war das die Angst dafür, dass die Bürger falsch entscheiden könnten, wie schon in der Weimarer Republik?
Nun ja, es war natürlich so, dass die Mütter und Väter, die wenigen Mütter und die vielen Väter des Grundgesetzes dem Volk schon verübelt hatten. Es waren viele Widerstandskämpfer unter den Vätern des Grundgesetzes, dass sie Hitler gewählt hatten und ihm bis zum Schluss die Treue gehalten hatten. Man hatte Skepsis, was das Volk betrifft und was die Reife des Volkes betrifft. Aber man hat gleichwohl, Carlo Schmitt hat da, der große Staatsrechtler und Sozialdemokrat, Wert darauf gelegt. Man hat gesagt, dass die Dinge die entscheidenden Dinge in Wahlen und in Abstimmungen gemacht werden. Und die Wahlen, da gibt es ein Wahlgesetz, ein Abstimmungsgesetz gibt es nach wie vor nicht. Ich glaube schon, dass hier eine Möglichkeit im Grundgesetz besteht, um plebiszitäre Elemente hineinzupacken. Es geht ja nicht darum, jetzt die repräsentative Demokratie durch eine plebiszitäre zu ersetzen. Es geht darum, einzelne Volksabstimmungen das Grundgesetz zu ergänzen und die repräsentative Demokratie anzureichern, auch spannender zu machen, das Volk mehr einzubeziehen. Das war damals schon vor 70 Jahren das große Anliegen von Carlo Schmitt.
Tatsächlich ist das Grundgesetz aber heute sehr wertgeschätzt. Wäre das auch möglich gewesen, wenn es kein Wirtschaftswunder gegeben hätte? Denn in den zurückliegenden Jahrzehnten hatten wir steigenden Wohnstand, stabile Regierung. Es gab ja gar keinen echten Stresstest wie die Verfassung seiner Zeit in Weimar.
Es gab glücklicherweise keinen großen Stresstest. Die wirtschaftliche Entwicklung war wunderbar. Es gab das Wirtschaftswunder und mit dem Wirtschaftswunder hat sich auch das Grundgesetz entwickelt und hat die Liebe zum Grundgesetz zugenommen am Anfang. Sie hatten das ja schon gesagt, bestand großes Desinteresse. Die Leute hatten andere Sorgen. Die haben das Grundgesetz für irgendein nebensächliches Ding gehalten. Mit der wirtschaftlichen Situierung der Bundesrepublik, mit dem Wiederaufbau, bekamen auch die Grundrechte Glanz und Ausstrahlung und immer mehr in den späten 50ern, Anfang der 60er Jahre allmählich hängten sich die Hoffnungen der Menschen auch an die Grundrechte. Und dann man merkte in den großen Auseinandersetzungen der Republik, dass diese Grundrechte tatsächlich einem Recht geben, dass sie keine bloßen Sprüchlein sind. Beispielsweise das Bundesverfassungsgericht sagte schon ganz früh, die Gleichberechtigung, Artikel 3, ist nicht eine bloße Absichtserklärung, ist nicht bloß ein Sprüchlein, sie ist geltendes Recht und der Gesetzgeber muss dieses Grundrecht, diese Männer und Frauen sind gleichberechtigt, in Gesetze umsetzen. Und das Bundesverfassungsgericht, auch das gehört zu den großen Wirkungsfaktoren in der Geschichte dieser Republik, hat dieses erzwungen und das Gericht hat oft die Stärkung der Grundrechte erzwungen und auf diese Weise sind die Grundrechte zu dem geworden, was sie heute sind, nämlich die Alltagsbegleiter der Menschen.
Heribert Prantl, Jurist und Journalist, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 der Tag, worauf wir bauen, 70 Jahre Grundgesetz. Ein anderes Gesetz und dessen Beratung und Brechung hat uns Peter Handke vorgestellt. Nun kommen wir zur endgültigen, zur dritten Lesung, in der aus den ersten paar dürren Zeilen etwas Staatstragendes geworden ist.
Jeder Staatsbürger hat das Recht, im Rahmen der Gesetze und der guten Sitten seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Insbesondere hat er das Recht auf Arbeit entsprechend den wirtschaftlichen und sittlichen Grundsätzen der Allgemeinheit. Das Recht auf Freizeit nach Maßgabe der allgemeinen wirtschaftlichen Erfordernisse und den Möglichkeiten eines durchschnittlich leistungsfähigen Bürgers. Das Recht auf Freizügigkeit, ausgenommen die Fälle, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit dadurch besondere Lasten entstehen würden oder aber zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand der Allgemeinheit oder zum Schutz vor sittlicher und leistungsabträglicher Verwahrlosung oder zur Erhaltung eines geordneten Ehe-, Familien- und Gemeinschaftslebens. Das Recht auf Bildung, soweit sie für den wirtschaftlich-sittlichen Fortschritt der Allgemeinheit sowohl zuträglich als auch erforderlich ist und soweit sie nicht Gefahr läuft, den Bestand der Allgemeinheit in ihren Grundlagen und Zielsetzungen zu gefährden. Das Recht auf Versammlung nach Maßgabe sowohl der Festigung als auch des Nutzens der Allgemeinheit und unter Berücksichtigung von Seuchengefahr, Brandgefahr und drohenden Naturkatastrophen sowie das Recht auf Unantastbarkeit der Personen. Allgemeiner, stürmischer, nicht enden wollender Beifall.
Peter Handke, die drei Lesungen des Gesetzes. Im weltweiten Durchschnitt werden Verfassungen nicht einmal 20 Jahre alt. Das Grundgesetz hat mit seinen 70 Jahren also ein stolzes Alter erreicht. In dieser Zeit wurde immer wieder versucht, über das Grundgesetz Probleme der Tagespolitik aus der Welt zu schaffen. Da wurde munter reingetextet, was den Text nicht unbedingt verbessert hat. Aber die Vielzahl von Gesetzesänderungen hat umgekehrt auch verhindert, dass die Verfassung versteinert. Es ist daher diese gegenseitige Abhängigkeit zwischen einem politischen Gründungsdokument und der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Beide bedingen einander, werden voneinander geprägt. Und so ist auch das Grundgesetz zwar ein stabiles Fundament, aber trotzdem auch kein komplett starres Konstrukt.
Mal eben das Grundgesetz ändern? So einfach ist das nicht. Schließlich ist es ja auch konstitutiv für die Verfasstheit der Nation, das Fundament der Republik. Genug der Wortspiele. Eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat ist notwendig, Schulwissen. Trotz der hohen Hürde wurde es aber vergleichsweise häufig getan, das Grundgesetz geändert. Jeweils mit einem eigenen Gesetz. Insgesamt 63 Mal, also im Schnitt fast einmal pro Jahr, seitdem die Verfassung in Kraft ist. Was auffällt, die Änderungen verteilen sich etwas ungleich. 1968 zum Beispiel 3 Gesetze zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes. 1969 sogar 8. Nach 1976 wurde es ruhiger, erst 7 Jahre später das nächste Update. Manche Grundgesetzänderungen haben nur noch Experten auf dem Schirm, andere bleiben hängen. Gleich bei einer der ersten großen Debatten Anfang der 50er ging es ans Eingemachte. Wenige Jahre nach Kriegsende diskutiert Deutschland über den Wehrbeitrag, besser bekannt unter dem Stichwort Wiederbewaffnung. Die würde die deutsche Teilung zementieren, befürchtete zum Beispiel Erich Ollenhauer, damals stellvertretender SPD-Chef.
Heute bedeutet die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik im Rahmen der NATO den Verzicht auf eine aktive Politik für die Wiedervereinigung Deutschlands.
Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer argumentierte für die Gründung einer Bundeswehr.
Einziges Ziel der deutschen Wiederbewaffnung ist es, zur Erhaltung des Friedens beizutragen. In einer solchen militärischen Stärke, die lediglich für unsere Verteidigung ausreicht, kann niemand eine Bedrohung erblicken.
1956 wird das Grundgesetz geändert, die Wehrverfassung in Geltung gesetzt. 1968 erhält das Grundgesetz nach Meinung von Kritikern, und die sind bei dem Thema zahlreich, Dellen und Schrammen. Die erste große Koalition beschließt die Notstandsgesetze. Fast jeder 5. Grundgesetzartikel wird geändert. Im Katastrophenfall können jetzt Grundrechte eingeschränkt werden. Für viele in der außerparlamentarischen Opposition die Rückkehr des Obrigkeitsstaats.
SPD und CDU, lasst das Grundgesetz in Ruhe!
Im Rückblick viel Aufregung bei wenig Konsequenzen, denn angewandt wurden die Notstandsregeln nie. 1990 dann die große Debatte, stülpen wir der ehemaligen DDR das Grundgesetz über oder ist die Wiedervereinigung die Gelegenheit, sich vom Provisorium zu verabschieden und eine neue Verfassung für ein neues, vereinigtes Deutschland zu schaffen? So war das 1949 ja schließlich mal gedacht und ist in Artikel 146 auch niedergelegt. Und vielleicht kommt der ja auch noch irgendwann zum Zug, meinte der frühere Verfassungsrichter Winfried Hassemer.
Und es ist ja auch gar nicht fernliegend zu sagen, dass das Volk irgendwann einmal seine Verfassung gewissermaßen abstimmen muss. Also ich entnehme das dem 146.
Volkskammer und Bundestag entschieden sich für den Weg des Beitritts nach Artikel 23 Grundgesetz, festgelegt im Einigungsvertrag. Eine Volksabstimmung in ganz Deutschland wurde abgelehnt und so gilt das Provisorium bis heute für alle Deutschen. 1993 die nächste Grundgesetzänderung, der sogenannte Asylkompromiss.
Die Reform des Grundgesetzes Artikel 16 und die sie flankierenden Regelungen schränken die Möglichkeiten für eine Gewährung von Asyl wesentlich ein. Der Rechtsweg wird verkürzt und Abschiebungen werden erleichtert.
1998 wird es wieder emotional. Großer Lauschangriff. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist seitdem nicht mehr ganz so unverletzlich. Ist diese Grundgesetzänderung grundgesetzkonform? Die Frage darf man stellen, denn in der Tat kennt die Juristerei den Begriff des verfassungswidrigen Verfassungsrechts. Das Bundesverfassungsgericht sagte 2004, ja, man darf das, forderte aber auch, den großen Lauschangriff ein bisschen kleiner zu machen. 2006 die Föderalismusreform, 2009 die Schuldenbremse. Die vorläufig letzte Änderung war im März. Das sogenannte Kooperationsverbot wurde gelockert. Seitdem kann der Bund zum Beispiel mehr Geld in Schulen stecken.
Christoph Schelt, es wurde also ständig nachjustiert, auch beim Digitalpakt, der wurde umgesetzt, der räumt dem Bund die Finanzierung von Computern in Schulen ein, erlaubt das, obwohl die Länder für die Schulpolitik eigentlich zuständig sind. Vorhin hat Heribert Brandl vor Übereifer ein Stück weit gewarnt, davon abgeraten, lieber bei der Essenz des Grundgesetzes bleiben. Tatsächlich darf man aber fragen, bei einem 70. Jubiläum, in welcher Verfassung der Gratulant ist. Einer, der in diesem Alter wohl bereits schon lange in die Rente geschickt worden wäre. Maximilian Steinbeiß ist Gründer und Herausgeber des sogenannten Verfassungsblogs, in dem seit 10 Jahren verfassungsrechtliche und politische Themen aus dem In- und Ausland behandelt werden. Herr Steinbeiß, wie zeitgemäß ist das Grundgesetz? Wo stößt es Ihrer Meinung nach an Grenzen?
Also mit 70 Jahren ist das Grundgesetz schon jetzt mittlerweile eine der älteren Verfassungen. Es ist durchaus nicht normal, dass eine Verfassung ein solches Alter erreicht. Die meisten Verfassungen sind jüngeren Datums. Es gibt aber auch welche, die sind wesentlich älter. Insofern ist es schon ein Zeichen von Stabilität und Langlebigkeit, dass das Grundgesetz dieses Alter erreicht hat. Und es ist auch so, dass eine Verfassung jetzt nicht unbedingt eine Lebensspanne hat wie ein Lebewesen, sondern je mehr eine Verfassung erlebt hat, je robuster sie sich gezeigt hat, je mehr Erfahrung sozusagen die Verfassungsordnung mit verschiedenen Situationen und politischen Konstellationen gesammelt hat, auf desto mehr ist sie vorbereitet und desto zukunftsfroher kann sie in die Zukunft gucken.
Ostdeutschland ist dem Grundgesetz beigetreten. Es wurde also die Chance verpasst, dann wirklich gemeinsames Recht, eine endgültige Verfassung zu schaffen. Eine vertane Chance in Ihren Augen im Sinne nachholender Legitimation?
Also ich glaube schon, dass aus heutiger Sicht viel dafür spricht, zu bedauern, dass man damals nicht offensiver mit der Möglichkeit umgegangen ist, sozusagen Ostdeutschland auch die Gelegenheit zu verschaffen, diesen politischen Wechsel auch mit dem Prozess der Verfassungsgebung zu begleiten. Das ist so ein bisschen ein Versäumnis, das uns bis heute auf die Füße fällt, wo ich nicht furchtbar viel Optimismus hätte, sagen, das jetzt wieder nachzuholen und so eine Art künstlichen Neugründungsmoment irgendwie zu schaffen, denn dafür sehe ich gar keinen Anlass im Moment.
Heutzutage scheint das so, als beschwöre man in unruhigen Zeiten das Grundgesetz umso mehr. Gespannte Unsicherheit liegt in der Luft mit der AfD, Trump, dem Brexit. Westliche Demokratien werden fragiler. Ist da das Grundgesetz ein ziviles Gegenbild zum rechten Nationalismus?
Wie jede Verfassung ist das Grundgesetz dazu da, Politik zu ermöglichen, dadurch, dass diese Unterscheidung einzieht, was Politik durch Mehrheitsentscheidung kann und was sie halt nicht kann. Und genau diese Fragen, was sozusagen eine Mehrheitsentscheidung können soll und oder nicht können soll, sind strittig geworden und sind sozusagen politisch super schwer zu bearbeiten, weil man eben gerade nicht einfach sagen kann, ja, da stimmen wir halt dann ab und schauen, wer die Mehrheit ist. Und das ist eine Konstellation, die ist jetzt nicht neu. Das ist nicht was, was es noch nie gab, sondern es ist eigentlich permanent so. Die ist nur im Moment irgendwie offenbar gerade besonders dringlich und besonders schwierig zu lösen. Und das ist einer der Gründe, warum man das Gefühl hat, dass sozusagen da eine besondere Bedrohungslage für die liberal-demokratische Verfassung im Moment vorhanden ist.
Woanders da fallen Konzepte. Wir haben da eine echte Konstante. Was würden Sie sagen, wie resilient ist da das Grundgesetz gegenüber Bedrohungen, wie wir die zum Beispiel in Polen oder in Ungarn kennen, wenn politische Gepflogenheiten und Normen langsam korrodieren und die gesellschaftliche Polarisierung weitergeht?
Also wenn man sich genau das anschaut und sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich in Deutschland passieren würde, wenn eine Regierungsmehrheit entstünde, die was Ähnliches vorhat, wie die polnische Regierung mit ihrer Verfassung, dann kommt man da schon ins Grübeln. Ein Punkt, an dem man das sieht, ist das Bundesverfassungsgericht. Also im Moment ist es so, dass die Richterinnen und Richter im Bundesverfassungsgericht müssen mit 2/3 Mehrheit gewählt werden. Das heißt, die Regierungsmehrheit kann nicht einfach sagen, ab heute kommen nur noch unsere Leute nach Karlsruhe. Sprich, in der Regel die Opposition mit einbeziehen. Jetzt ist aber diese 2/3 Mehrheit selber nicht im Grundgesetz verankert, sondern die ist in einem einfachen Bundesgesetz und kann damit von einer einfachen Mehrheit im Bundestag verändert werden und abgeschafft werden. Und das ist zum Beispiel so eine Lücke, wo ich sagen würde, das ist richtig gefährlich.
Wenn Sie sagen, das könnte gefährlich werden für unsere Verfasstheit, für unsere Verfassung, welchen Riegel könnte man da vorschieben, damit eben nicht solche Zustände und Verhältnisse drohen wie in Ungarn und in Polen?
Also ich glaube, dass es jetzt ein guter Moment wäre, sich tatsächlich mal systematisch die Frage zu überlegen, was soll eine einfache Regierungsmehrheit im Parlament ändern können und was muss einer verfassungsändernden Mehrheit vorbehalten sein. Das ist im Moment so ein bisschen disparat. Da gibt es verschiedene Vorstellungen dazu, aber sich das mal wirklich gründlich durchzuüberlegen vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die in Polen und Ungarn gemacht worden sind. Das, glaube ich, wäre ein Projekt, das jetzt gut wäre durchzuführen, solange die das für notwendigen Mehrheiten dann die Konsequenzen daraus zu ziehen und die Verfassung zu ändern, noch vorhanden sind.
Der Schriftsteller und Journalist Maximilian Steinbeiß, danke sehr. Wenn sich die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern, dann muss der Text also zeigen, was er wirklich kann. Oder wir arbeiten jetzt an den Sicherungen der Verfassung. Das war der Tag, worauf wir bauen, 70 Jahre Grundgesetz. Hier bei uns in H2 Kultur geht es heute Abend noch weiter mit der Verfassung. Ab 21 Uhr läuft Guter Rat, Ringen um das Grundgesetz Teil 1 und 2 aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948-49. Eine dokumentarische Serie um die Entstehung des Grundgesetzes. Teil 3 und 4 folgen dann morgen ab 20.05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth und nun folgt ein kleiner musikalischer Ausklang bei uns. Danke, Grundgesetz von Schwendrick Number One und John Brandy.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und Boateng. Gedruckt in Bonn, dann hinaus ins ganze Land. Artikel 20 gibt uns das Recht zum Widerstand. Zu den Autoren gehörten damals auch 4 Frauen. Gleichberechtigung war lange nur ein Traum. Mit den Augen in die Zukunft, um die Sinne zu schärfen. Geheimdienste wollen sich meine Google-Suche merken. 144 Versuche, die Grundrechte zu stärken. Ein Bild der Republik in 144 Werken.